besonders interessant ist ja, dass das Blut als ein Heilmittel entdeckt wurde. Mehr oder weniger durch Zufall in der Charité in Berlin. Und zwar hat man da festgestellt, dass bei Unfallopfern Menschen, die irgendwelche Brüche hatten, dass die Stellen, die besonders blutunterlaufen waren, die heilten am besten. Da muss ich sagen, was ist denn das eigentlich? Wie kann das sein? Das war Professor Bier, der das entdeckt hat. Und was hat Professor Bier gesagt? Hat sich gesagt, ich probiere es einmal, ob ich eventuell mit Blut, das ich an eine bestimmte Stelle spritze, ob ich da ein Heilerfolg zu Wege treten kann. Tja, gesagt, getan. Und in der Tat, er stellte fest, an den Stellen, wo er frisches Blut eines Patienten gespritzt hatte, heilten diese Stellen des Organismus besser. Das war in der Zeit so um 1920 herum. So gar nicht so alt. Ja? 1920 herum. Und seitdem haben wir im Bereich der Heilkunde die sogenannte Eigenblutbehandlung. Ja, es wird also aus der Vene Blut entnommen und wird an einer anderen Stelle, zum Beispiel am Po, wird es wieder injiziert. Und die Idee dazu ist, Blut ist ja etwas ganz Individuelles. Ja, ihr Blut sieht ganz anders aus, ist ganz anders als das eines anderen Menschen. Hat sich gesagt, ja, wir haben in der Eigenblutbehandlung gleichsam etwas in der Hand, was unwahrscheinlich individuell ist, was nur auf eine einzige Person zugeschnitten ist. Und von da aus ging es ein Stück weiter und man hat sich gesagt, ja, wir können doch auch das Blut als eine Art Trägersubstanz nehmen und können dann sagen, ja, wir nehmen eine Ampulle aus einem homöopathischen Mittel, ja, verbinden das mit dem Blut und diese Kombination, die tun wir dann injizieren. So machen wir das bis zum heutigen Tage. Entweder Eigenblutbehandlung alleine, nur das Blut, oder das Eigenblut kombiniert mit irgendeinem passenden Medikament. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu. Ich kann beispielsweise eine aus der Vene, sagen wir mal 1-2 Kubikmilliliter Blut entnehmen und kann dazu ein Herz-Kreislauf-Mittel nehmen. Oder ich kann ein Lymphmittel nehmen, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Ich kann ein Leber-Gallen-Mittel nehmen. Ja, und interessanterweise, ja, unser Körper findet gleichsam die Stelle, wo eben nun das Medikament passend ist, wo es hingehört. Sie wissen vielleicht vom Mittelalter her oder eigentlich auch vom Altertum her, da hat man ja früher den Aderlass gehabt. Ja, und in kirchlichen Darstellungen zum Beispiel finden wir das sogenannte Aderlassmännchen. Man hat sich gesagt, ja gut, man öffnet eine Vene und lässt einfach mal so viel wie möglich erstmal Blut herauslaufen. Ja, und man sagt sich, aha, altes Blut wird gleichsam ausgeschieden und neues Blut wird auf diese Weise entstehen. So, man hat also dieses Aderlassmännchen. Und was hat man früher getan? Man hat die Vene nicht quer zu ihrer Lage geöffnet, sondern in der Länge der Vene, denn sonst würde relativ schnell das Blut geronnen sein. Ja, und dann hat man den Leuten früher einen halben Liter oder auch mehr Blut entnommen. Und wenn man damit noch nicht zurechtgekommen ist, dann hat man eben sich gesagt, ja, dann muss man eben das Ganze noch einmal machen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wir haben normalerweise 5 bis 6 Liter Blut. Ja, wenn man nun literweise das Blut aus dem Körper rauslaufen lässt, dann kommt man an einen Punkt, wo der Körper nicht mehr genügend Blut regenerieren kann. Und dann sind die Leute ganz einfach gestorben. Mhm. Mangels Blut. Und dann ist Ausgang des Mittelalters, nein, eigentlich schon am Beginn der Neuzeit, möchte man sagen, ist dann diese Art der Blutentnahme außer Kurs gekommen. Man hat festgestellt, dass man bringt die Leute damit um. Aber man hat sich an etwas anderes aus der Antike erinnert, und das ist die Blutegelbehandlung. Die Blutegelbehandlung haben bereits die Ägypter gekannt. Der Blutegel saugt an ihm passenden Stellen Blut aus dem Körper raus. Das ist so, wenn der Blutegel erstmal, sagen wir mal, die Stärke eines Regenwurms hat, eines kleinen Regenwurms hat, dann hat er später, wenn er genügend Blut rausgezogen hat, ungefähr den Durchmesser einer Schnecke. Ja, also es ist wesentlich mehr. Der Blutegel holt also ungefähr 5-6 Milliliter Blut aus dem Körper heraus, aber damit nicht genug, sondern es ist, wir wissen heute, der Blutegel hat eine bestimmte Substanz, Hirudoin ist das, und diese Substanz bewirkt, dass das Blut nicht gerinnen kann, sehr lange nicht gerinnen kann. Die Folge davon ist, wenn der Blutegel gesättigt ist, abgefallen ist, dann läuft das Blut noch 5, 6, 8, 10 Stunden weiter nach, und sie haben mindestens nochmal die gleiche Menge, wenn nicht die doppelte und dreifache Menge, die der Blutegel vorher herausgezogen hat, haben sie nochmal ja, dazu. Das sind dann ungefähr 10, 15 Kubikmilliliter, die dann herausgezogen sind. Was geschieht nun? Man könnte sagen, ja, Moment mal, was sind schon 10, 15 Milliliter, ja, gemessen an unserem ganzen Volumen des Blutes. Also das alleine, die Menge ist es nicht. So, es wird nur einmal ein Teil, relativ kleiner Teil, des Blutes herausgezogen, aber es entsteht dann so eine Art Sog. Wie wenn jetzt weiter Blut herauskommen will, und das Ganze hat dann eine ausgesprochen regenerierende Wirkung. Sie werden sich fragen, ja, wann denn, warum? Ein Paradebeispiel für die Blutegelbehandlung sind Gefäßerkrankungen. Also beispielsweise, wenn jemand Krampfaden hat, ja, oder sonst sehr geschwollene Beine, also Krampfaden, das ist, oder wenn so etwas wie eine Venenentzündung vorliegt, oder noch eine höhere Betrafe, dann ist die Blutegelbehandlung absolut optimal. Aber man kann die Blutegel auch einsetzen, da wo Schwellungen zum Beispiel eine Rolle spielen, ja? Wo also sich Flüssigkeit angesammelt hat. Und wo auch inzwischen die Schulmedizin gesehen hat, dass die Blutegelbehandlung sinnvoll sein kann, das ist bei kosmetischen Operationen. Ja? Also wird, wenn man irgendetwas hier am Gesicht oder sonst am Körper macht und operiert, dann kann man mit Hilfe der Blutegelbehandlung die Zeit danach, bis sich das Gewebe regeneriert hat, verkürzen. Also die Blutegelbehandlung findet zunehmend wieder Interesse, aber man muss natürlich, ja, wenn Sie so wollen, ein ganz klein bisschen Ekel überwinden. Ja, die Blutegel sind an für sich ganz süße, nette Tierchen, sehr schön gezeichnet, aber sie erinnern letztlich halt doch an Würmer. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn man diese gewisse Ablehnung mal überwunden hat, dann hat man damit in der Tat sehr gute Heilungsaussichten. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Wir sind ja heute in einer Situation, dass die Menschen Ersatzteile kriegen, beispielsweise. Ja, sie bekommen irgendein Gelenk, ja, oder irgendein Knochen gleichsam ersetzt. Aber nun ist es so, dass zum Beispiel diese künstlichen Kniegelenke nicht unbedingt in aller Harmonie einwachsen. So, es kann durchaus sein, dass der Körper sich gegen das Metall oder das Plastik, das Metall wehrt, und dann entstehen ständig Entzündungen. Also in solchen Fällen kann man auch etwas tun, dass die Schwellung nach der Operation oder auch die Beschwerden nach der Operation reduziert werden und, wenn man Glück hat, ganz aufhören können. Also die Blutegelbehandlung hat, soweit ich das sehen kann, eine Zukunft, aber in der Kassenpraxis ist das im Prinzip nicht zu machen, denn Sie haben ja dann einen Patienten für mehrere Stunden in der Praxis. Ja? Und das geht alles auf Krankenschein nicht. Sie müssen also, wie gesagt, einige Stunden Zeit haben. Wir haben aus dieser Thematik der Blutegelbehandlung etwas, wie wir meinen, Positives gemacht. Also beispielsweise, wir lassen die Patienten bei uns im Haus den ganzen Tag liegen und erst wenn das aufgehört hat zu bluten, dann lassen wir sie nach Hause gehen, tagsüber kriegen sie was zu essen, zu trinken, etc. Das ist, wenn Sie so wollen, Blutegelbehandlung mit Komfort. In der normalen Praxis ist es so, dass Sie eben den Patienten nach 3-4 Stunden einschicken müssen, ja, nachdem Sie ihn noch vorher verbunden haben. Aber zu Hause muss er sich sofort wieder hinlegen, ja, weil das Nachbluten eben doch bis abends 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr dauern kann. Je länger es dauert, je mehr Blut noch abfließt, desto besser natürlich für den ganzen Heilungsvorgang. Hat jemand von Ihnen mal die Blutegelbehandlung hinter sich gebracht?
Ja. Ich habe aber zu Hause gelegen.
Sie haben zu Hause gelegen.
Der Arzt ist nur, ich weiß nicht, vielleicht zweimal gekommen.
Ja, also so geht es auch, wenn der Arzt häufig nicht zu weit weg ist. Nicht wahr? Und bitteschön, ja?
Ich habe mehrfach Blutegelbehandlung bekommen gegen Mittelohrentzündung.
Jawohl.
Sehr guten Erfolg. Es wurden 3 bis 4 Tiere angesetzt mit dem Ohr,
ja,
im Krankenhaus.
Jawohl.
1937.
Ja, oh, so früh schon. Jawohl. Ja, also, man kann Blutegelbehandlung auch hier, zum Beispiel im Ohrbereich, machen, ohne weiteres. Es gibt auch Fälle, wo zur Entlastung der Leber Blutegel hier im Oberbauch, auf dem Oberbauch angesetzt werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, nicht wahr? Und es ist absolut ungefährlich. Es passiert niemandem etwas dabei.
Die, ja, zwicken.
Bitte?
Sie zwicken nur.
Ja, es tut nur mal kurz, wie wenn man gerade so eine Injektion kriegt, tut es mal kurz weh. Das heißt weh. Ja? Es sticht halt mal kurz, aber dann ist es weg. Und es entstehen auch keine Narben. Das ist auch wichtig. Ja? Das heißt also, wir alle erhalten unsere Schönheit. Ja, gut. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Blutegelbehandlung machen würden und Sie würden dann als Schönheitskönigin oder so gewählt werden wollen, bis zum Frühjahr wäre das alles wieder in Ordnung. Übrigens, nachdem wir ja gerade die Schwestern wieder haben, wissen Sie, wenn man mal an die Geschichte der Heilkunde denkt, dann war es jahrhundertelang so, dass schwerkranke Menschen isoliert wurden. Ja, die mussten aus ihrem Dorf, aus der Gemeinschaft, mussten sie raus und galten dann mehr oder weniger als tot. Und die Familie war aber verpflichtet, sich um diese Menschen zu kümmern, die da irgendwo in einem Tal, da wo sie halt nicht gestört haben, untergebracht waren. Und mit dem Christentum entstanden ja eigentlich erst so richtig Krankenanstalten. Ja, das heißt, zum Christentum gehörte, dass man sich eben auch um kranke Menschen gekümmert hat, ja, dass man sie versorgt hat. Und das geschah vor allem in den Klöstern und es geschah ja in den kirchlichen Bereichen. Nicht wahr? Und dann entstanden ja auch ganz spezielle Krankenorden, nicht wahr? Wo sich die Schwestern oder auch die Mönche, aber vor allem die Schwestern, um die Patienten gekümmert haben. Ja. Von jeher hat die Blutreinigung eine große Rolle gespielt. Ja? So, wie kann man das Blut reinigen? Haben Sie eine Idee? Wie machen Sie es denn?
Ich habe eine Idee.
Ja.
Durch Fasten.
Durch Fasten beispielsweise. Jawohl.
Saftkuren.
Bitte?
Saftkuren.
Ja.
Besondere Teemischungen.
Teemischungen, ja. Nicht? Also das ist mit, bitte schön.
Ausgewogene Ernährung.
Ausgewogene Ernährung, ja.
Ausgewogene, meinte ich.
Ausgewogene Ernährung, ja. Also, zunächst mal das Wasser als solches. Ja, trinken, trinken, trinken. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt eine ganze Reihe von Kräutertees, die man nehmen kann. Nicht da, da bieten ja die Apotheken einiges an. Ja, das meine hier, ja, Lebergallentee, Blasenierentee und so weiter sich besorgen kann. Also die Tees haben von jeher eine alte heilkundliche Geschichte. Ja, die Kräutertees als solche. Und was sie auch gut verwenden können, das ist rote Betesaft. Ja, der rote Betesaft hat also vor allem blutreinigende, blutregenerierende Wirkung. Mit der roten Beete ist es sogar so, dass die rote Beete als Krebsheilmittel gilt. Ein schweizerischer Heilpraktiker, Naturarzt hieß es dort, hat da eine ganz besondere Mischung entwickelt. Und zwar ist es der sogenannte Preuß-Gemüsesaft. Ja, B-R-E-U-S-S, Preuß-Gemüsesaft, heute auch als Fastensaft auf dem Markt. Das ist rote Rüben, gelbe Rüben, Rettich, Sellerie, Kartoffeln. Ja? Und Preuß war der Meinung, dass innerhalb von 40 Tagen, wenn damit gefastet wird, dass man damit eine Krebserkrankung zumindest reduzieren kann. Zumindest das. Ja? Aber darüber hinaus hat dieser Preuß-Gemüsesaft eine ausgesprochen blutreinigende, blutregenerierende Wirkung. Ja. So, gut, wir haben vorhin schon erwähnt, den Aderlass, ja, die Eigenblutbehandlung, auch das wirkt sich natürlich blutregenerierend, blutreinigend aus. Ja, was gibt es eventuell noch? Nehmen wir mal neuere Methoden, dann ist es zum Beispiel das Vitamin C. Das heißt also, wir haben seit den Forschungen des deutsch-amerikanischen Vitamin C-Papstes, Linus Pauling war es, wissen wir heute, dass es eine Hochdosis-Vitaminbehandlung gibt. Sie erinnern sich vielleicht an Ihre Schulzeit, da hieß es, Vitamin ist nicht speicherbar. Ja? Und dann hat sich gesagt, ja gut, der Körper ist in der Lage, 30, 40, 50 Milligramm aufzunehmen, durch mit Orangensaft und so weiter, nicht wahr? Und mehr nicht. Ja, alles, was darüber hinaus ist, wird über die Nieren ausgeschieden. Linus Pauling ist derjenige, der entdeckt hat, dass Vitamin C speicherbar ist, wenn es sofort an Blut gebunden wird. Das heißt, wenn man eine Infusion macht, dann nimmt man ja hier Blut raus, nicht wahr? Und, nein, verzeihen Sie, umgekehrt. Wenn man eine Vitamin C-Infusion macht, dann haben Sie die physiologische Kochsalzlösung mit Vitamin C und das wird infundiert. Ja? Und dadurch, dass das Vitamin C sofort mit dem Blut in Verbindung kommt, ist das innerhalb von ungefähr 6 Minuten im gesamten Kreislauf drin. Ja? Und dann wird es speicherbar, es wird also dann nicht ausgeschieden. Um Ihnen eine Zahl zu nennen, wenn Sie normalerweise 30 bis 50 Milligramm aufnehmen können, bei den Vitamin C, bei der Vitamin C Hochdosis-Therapie haben Sie 7500 Milligramm. Ja, das ist im Fürsten, 7500 Milligramm. Und was geschieht? Das Blut wird auf diese Weise wieder dünnflüssiger. Ja, das Blut kann dann auch wieder mehr Sauerstoff transportieren. Und Vitamin C hat allem Anschein nach eine Katalysatorwirkung. Ohne Vitamin C laufen bestimmte Stoffwechsel Vorgänge nicht ab. Das heißt also, Sie können über diese Vitamin-C-Infusion im weitesten Sinne des Wortes auch etwas für das Blut tun. Ja, bis hin zu sehr gravierenden Erkrankungen, und Sie erreichen damit auch so etwas wie eine Gefäßreinigung. Ich habe Ihnen anfangs erzählt, dass Krankheit ein Gesundungsprozess sein kann. Aber was geschieht heute? Wir hatten ja eigentlich nur eine einzige Impfung, das war die Pockenimpfung. Ja, wir haben heute eine Serie von Impfungen, das heißt, man impft gegen das und das und das und man meint, dass man damit eigentlich den Menschen was Gutes tut. Ist effektiv nicht so, sondern mit jeder Impfung macht man das Lymphsystem, die Widerstandsfähigkeit ein gut Stück kaputt. Das zweite ist die Überdosierung der Antibiotika-Behandlungen. Auch da ist es so, dass man eigentlich dem Körper die Möglichkeit der Regeneration nimmt. Und was geschieht hier weiter? Ja, letztlich wird das Blut vergiftet, nicht bloß das Lymphsystem, sondern auch das Blut. Nicht wahr? Und wir kommen zunehmend in Krankheiten hinein, die eine, ja, man sagen muss, da entsteht sowas wie Degeneration. Ja, das heißt, die Menschen werden im Prinzip immer kränker. Wenn Sie heute einmal die sogenannte rote Liste anschauen, das ist vielleicht ein Begriff, das ist so ein Schmöker, ja, da haben wir ein paar tausend Medikamente drinstehen. Und wenn Sie mal bei dieser roten Liste blättern, sofern Sie sie in die Hand bekommen, und mal unter den einzelnen Medikamenten nachschauen, dann werden Sie feststellen, dass da in vielen, vielen Fällen Nebenwirkungen genannt werden. Ja? Das heißt, wenn man das und das Mittel nimmt, muss man damit rechnen, mit Schwindigkeit, mit Übelkeit, mit Verstopfung. Das Blutbild verändert sich. Ja? Die Beweglichkeit wird eingeschränkt, ja? Bis hin in den Bereich, dass sogenannte Halluzinationen entstehen. Halluzinationen werden in den psychiatrischen Bereich. Ja? Das heißt, die Leute sehen, fühlen, hören Dinge, die effektiv nicht da sind. Und all das wird in Kauf genommen. Ja? Man sagt, naja, führt halt dazu. Wenn Sie irgendwelche Medikamente nehmen, seien Sie bitte so lieb und lesen Sie den Beipackzettel. Tun Sie sich das bitte an, dass Sie den Beipackzettel lesen. Und wenn Sie dann das Gefühl haben sollten, dass Sie dann mehr Nebenwirkungen haben, als eigentlich Sie davon einen positiven Nutzen haben, dann lassen Sie es lieber bleiben, solche Mittel zu nehmen, und lassen sich dann von jemandem beraten, der von natürlichen Heilmitteln was versteht. Gucken Sie, nehmen Sie bloß mal für den Bereich des Magen-Darm-Bereichs so etwas wie Verstopfung. Da gibt man heute natürlich Tabletten, nicht wahr? Aber womit Sie auch was machen können, ist erstens, Sie trinken jede Stunde ein Glas Wasser. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, Sie besorgen sich einen Sauerkrautsaft und trinken morgens und nachmittags mindestens ein halbes Glas, wenn ich etwas will. Und Sie werden erstaunt sein, wieder ihr ganzer Stoffwechsel sich wieder regenerieren lässt. Ja. So, wenn der Stoffwechsel funktioniert, dann wird auch unser Blut sich leichter wieder regenerieren. Für den Fall, dass Sie in dieser Richtung etwas belastet sein sollten, können Sie Folgendes machen. Sie stellen sich selber aus sogenannten Sprießkornweizen Ihre Weizenkeime her oder Sie stellen sich auch selber Ihre Sojakeime her. Und wenn Sie dann jeden Tag so eine Handvoll Weizenkeime oder Sojakeime zu sich nehmen, haben Sie eine gute Chance, dass Sie aus der Krankheit wieder rauskommen. Ja. Es wäre ein Versuch sehr, ich will Sie da nicht überzeugen, aber es wäre eventuell eines Versuchs wert, in die Richtung einmal zu gehen. Oder, was heute eine große Rolle spielt, das ist das Vitamin Q10. Sie haben sicher schon mal davon gehört. Ja? So. Und viele Menschen haben, vor allem in südlichen Ländern, haben Q10 seit Jahrhunderten zu sich genommen, ohne dass sie das wussten. Denken Sie mal bitte dran, wie viel Wein die südlichen Völker konsumieren. Ja, also die Spanier, die Italiener, ja, die Menschen auf dem Balkan. Und wir würden sagen, Moment mal, die können nicht den Wein so saufen. Nicht, ja? Was man heute weiß, ist, dieses Vitamin Q10 entsteht in den Traubenkernen. Und je länger die Traubenkerne, ja, bei praktisch mit dem Wein verbunden sind, desto dunkler wird der Wein und desto mehr Q10 ist dann im Rotwein drin oder auch in einem Rosé. Ja, also das ist ein ganz natürliches Heilmittel. Ja, darüber hinaus kann man natürlich auch heute Q10 in Tablettenform beispielsweise bekommen und kann damit auch etwas für seine Gesundung tun. Ja, also wenn Sie das mal im Gedächtnis behalten, Q10. Ja, bitteschön.
Eingangs hatten Sie ja das Beispiel gemacht mit dem Blutegeln und dem Schrumpfen. Jetzt bin ich kein Mediziner, aber ich würde jetzt, sondern wenn ich mich vor diesen Teilen ekel, und diese Ekelhemmschwelle ist halt bei vielen Leuten wahrscheinlich da, könnte ich doch genauso gut sagen, naja, jetzt lasse ich mir nicht durch so ein Egel das Blut irgendwo aus dem Körper ziehen, 10 oder 15 Milliliter, sondern ich setze die Kanüle an und ziehe auf die Art und Weise mein Blut irgendwo raus. Aber das hat wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt. Warum nicht?
Und Sie meinen jetzt, dass man mit der Kanüle also Blut entnimmt?
Genau.
Statt über die Blut.
Also es entsteht ja dann zumindest dieser Sog. Aber irgendwie ist unterscheidet.
Ja, aber wissen Sie, bei den Blutegeln kommt ja dieser spezielle Stoff dazu. Ja, und Sie wissen ja, es gibt zum Beispiel eine Hirudoin-Salbe, ja, die man ja auch anwendet. Ja, da spielt also auch dieser Speicher eine Rolle. Bitte schön.
Bei dem Blutegel kommt noch dazu, dass die Heilkraft dann erhöht wird, wenn die Krankenschwester vorher das Tier zeigt. Und dann ganz wesentlich ist, wenn das Tier angesetzt wird, dass die Saugung des Tieres sehr lange dauert, bis zu 20 Minuten. Das gehört bis zu einem Heilprozess. Mit der Kanüle können Sie das nicht erreichen. Zusätzlich zu dem Stoff, dass die Wunde nachblutet und auch bluten soll, indem man sie in die Körperlage bringt und es blutet dann aus. Ja. Und der Heileffekt ist bedeutend groß.
Ja, also die Blutegelbehandlung hat in der Tat einen tieferen Sinn. Ja. Ja, haben wir weitere Fragen Ihrerseits? Bitte schön.
Ja, ich habe noch mal eine Frage mit dem Vitamin C durch Emulsion eingegeben. Da haben Sie gesagt, das ist Blut verdünnt.
Ja.
Das wäre ja dann fast so ein Mau-Mau-Ersatz.
Ja.
In diese Richtung. Weil die Schlaganfallmenschen, ja, das ist so eine riesen Gefahr. Und das wäre ja vielleicht etwas Positives.
Ja, ich werde hier gerade gefragt. Ja. Der Zusammenhang, also Makuma, ein Blutverdünnungsmittel, ja, und Vitamin C. Makomar wird heute oft beschrieben, ja, wenn das Blut zu zähflüssig geworden ist. Vor allem ist es so, wenn man Beckerflocker kriegt, dann wird das Blut ja langsamer und dickflüssiger, dann gibt man das Makomar dazu. Ja? So, und von Makomar wieder wegzukommen ist sehr schwierig, muss also heilkundlich begleitet werden. Aber es ist möglich. Mit Vitamin C ist es so, es ist ja im Prinzip schon eine natürliche Substanz und sie erreichen jetzt mit Vitamin C keine lange Nachblutung oder sowas. Bei Makomar hat man ja immer Sorge, ja, dass das Blut nicht zu fließen muss. Nicht,
ja? Der gezogen werden muss zum Beispiel.
Ja, aber das haben Sie also bei Vitamin C nicht. Ich habe auch meinerseits gesehen, ich habe einen Makomar-Patienten in Stuttgart, wo ich also auch Vitamin C-Infusionen gemacht habe. Und da ist es so, es blutet zwar vielleicht eine Minute länger nach, aber dann hört es auch auf. Ja? Und ich meine, für halt hätte man das Makomar schon zu Ende bringen können. Aber es gibt eine Reihe von Menschen, die haben Angst, ja, darauf wieder zu verzichten.
Ich habe auch eine Frage, weil in der Blutregeneration kann man doch auch Blut spenden, oder ist das vorteilhaft, Blut spenden?
Blutspende ist absolut vorteilhaft. Und es werden ja, bei der Blutspende und ja wesentlich mehr Blut abgenommen. Das ist ja normalerweise ein Viertel Liter, ein halber Liter.
Halber Liter.
Oder auch etwas mehr. Ja, ja, ja. Und den Blutspendung geht es dann auch gut.
Mhm. Frage, wie fern hat eben auch der Sauerstoff auf Blut und auf den Blutdruck Einfluss?
Der Blut?
Nein, der Sauerstoff.
Ja.
Wie fern hat der auf das Blut, auf die Konsistenz des Blutes? Weil, also uns ist etwas passiert, man war im Flugzeug und hinterher hat er also einen ganz unregelmäßigen Puls, dass er also den Notarzt holen musste. Da muss ja etwas im Flugzeug, also einfach zu wenig Sauerstoff, darauf haben wir getippt, weil die Luft ist ja extrem schlecht im Flugzeug.
Wir haben im Flugzeug einen Unterdruck. Ja, los. Deswegen sind ja auch Menschen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben, beim Fliegen, vor allem oberhalb von 10.000 Meter, sind die gefährdet. Das müssen wir schon so sehen. Ja, so, aber was den Sauerstoff angeht, der Sauerstoff wird ja im Blut in die Organe gebracht. Ja, und vor allem eben auch in das Gehirn. Ja, wir können ohne Wasser und ohne Nahrung können wir ziemlich lange leben. Ja, ohne Sauerstoff sind wir innerhalb von 6 Minuten ungefähr tot. Ja, also. Es ist nicht so lebensnotwendig wie Sauerstoff.
Also eben auch gute Luft. Ne?
Wissen Sie, wenn wir mal an die Kurorte denken, wie jetzt gerade hier weltweit. Wir haben hier 92% Wald. Ja, nur 8% sind frei. Wir haben also hier eine riesige, grüne Lunge. Man muss natürlich sich bewegen. Das ist klar. Nicht klar? So, und jetzt schauen Sie mal. Gucken Sie mal, wie wenig Leute hier noch zur Kur sind. Ja, das Wildbaderwasser ist ein traumhaft gutes Heilwasser. Vor allem für den ganzen rheumatischen Formenkreis. Kürzlich, ich dachte, das darf nicht wahr sein, war hier eine Tagung der Orthopäden. Und da hat man sich über neue Medikamente unterhalten und man hat sich über künstliche Gelenke unterhalten. Verstehen Sie, in einem Ort, wo das Wasser, das Heilwasser, eine jahrhundertealte Tradition hat. Wieso fragen Sie sich, ob sind die alle Mischungen? Verstehen Sie, wir haben hier ausgesprochen positive, regenerierende Kräfte, nicht wahr, und es wird nur sehr wenig in Anspruch genommen. Ja? Und Man müsste, meine ich, die ganzen Wasserkuren wieder regenerieren. Man müsste hier effektiv was tun. Ja, und die Leute, die Menschen würden, meine ich, um einiges gesünder sein.
Magic Cast.